Hallo und herzlich willkommen hier zu einer brandneuen Folge Schlag und Fertig und das in der Woche vor der Bundestagswahl. Es ist soweit.
Die Spannung steigt.
Ja, und ich hab ja wirklich jetzt eigentlich alle Duelle gesehen, alle Umfragen analysiert und mir kommt ein Verdacht.
Erzähl mal.
Ich habe das Gefühl, dass Olaf Scholz diese Wahl nicht mehr gewinnen wird.
Ja gut, das hat sich ein bisschen abgezeichnet, oder?
Also seine Aufholjagd von 2021 in allen Ehren, dass er das immer wieder betont, dass auch dieses Jahr, dieses Mal die Aufholjagd kommen wird, aber irgendwann müsste er sie halt mal starten.
Ja, ich habe da auch einen Bericht gesehen, da hat irgendein Experte, ich weiß nicht für was, aber der meinte auch, die SPD, die muss jetzt gucken, dass sie das Momentum auf ihre Seite bekommt. Ja, also länger warten, dann klappt das schon noch.
Wo ich ja wirklich Fußballanalogien in der Politik hasse. Das machen ja wirklich Spitzenpolitiker auch sehr gerne. Und ich denke mir jedes Mal, ob ins Abseits stellen, ob, ich glaube, Carsten Lindemann hat auf dem CDU-Parteitag sogar gesagt, was ihn an Friedrich Merz besonders beeindruckt, wäre, der kann sonntagsabends die Fußballergebnisse der ersten und zweiten Liga. Ja, das ist in Deutschland Kanzlermaterial.
Hut ab. Ja. Das zeichnet dich aus. Wobei, wir sind ein fußballverrücktes Land und da musst du schon immer wieder Parallelen ziehen, da holst du die Leute auch mit ab.
Ja, so kann man Merz und Scholz ja auch wirklich gut unterscheiden. Also der kennt alle auswendig und Scholz hat mal auf die Frage Hamburg oder St. Pauli gesagt, beides. Das hatten wir ja, glaube ich, auch hier mal eingespielt.
Ja, genau, das hast du mal eingespielt. Also da ist, ja, da weiß jemand, was die Leute so wollen. Oh nee, ja oder nein, dann machen wir doch beides, komm.
Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft? Beides.
Ja, eben. Also, du hast jetzt alles
oder,
analysiert.
Komm, die noch ein schlechter Fußball oder Niederlagen. Naja, kleine Anspielung für...
Warte, da kann ich gerade direkt mal kurz einhaken. Und zwar muss ich zwei Sachen Bezug nehmen zur letzten Folge. Und zwar habe ich einmal gesagt, dass das Lied von DJ Ötzi, das beim Super Bowl lief, Sweet Caroline war. War es aber nicht.
Fake News,
deswegen, da muss ich mich korrigieren. Es war, also ich dachte, das ist naheliegend, weil Sweet Caroline kennt man ja auch in den Staaten, Neil Diamond. So, es war aber Hey Baby, der absolute Klassiker von DJ Ötzi, den wir kennen. Der erobert nämlich jetzt die Staaten. Er hat nämlich selbst auch noch was gepostet dazu, genau diese Ansprache, die ich auch erwähnt hatte und meinte, boah, ich bin stolz jetzt in Amerika gespielt zu werden und dabei zu sein beim Super Bowl quasi. Und das Zweite ist, ich habe ja diese Aussage getätigt, dass das FC-Spiel letzte Woche gegen Schalke ja langweilig war oder schlecht war, es war schlecht und ich Kreisliga gucken war und das genau das Gleiche gewesen wäre, habe ich ein Bild zugeschickt bekommen von kreisligafußball.de. Ich denke mal, die haben auch einen Instagram-Kanal. Und da haben sie genau meine Aussage rausgezogen, aber da darunter geschrieben, das finden wir frech. Kreisligafußball mit dem Fußball von Schalke zu vergleichen, ist eine Beleidigung für jeden Kreisliga-Kicker. Da will ich mich wirklich nochmal bei allen Kreisliga-Kickern entschuldigen.
Ja. Wobei man auch,
so war das nicht gemeint.
Sage ich jetzt mal zur Ehrenrettung von Schalke, dass sich fußballerisch nicht viel genommen hat auf beiden Seiten.
Das ist korrekt. Also ich fand auch das Gesamtspiel einfach schlecht. Da will ich keine Mannschaft hervorheben, oder nicht?
Ich schließe mich der Entschuldigung an. Ich habe da auch schon bessere Kreisligaspiele gesehen. Oder sagen wir unterhaltsamere. Besser ist ja immer, aber der Entertainment-Faktor war höher.
Definitiv, ja. Das kann ich nur bestätigen. Ja, okay, dann kommen wir. Das sind die zwei Sachen, die wollte ich kurz abarbeiten. Dann habe ich das auch getan. Die war ich schuldig. Also zumindest die Gegendarstellung. Die Fake News, die wollte ich aus der Welt schaffen. So, und du hast jetzt die letzten Wochen und Tage alles dir angeguckt.
Alles.
Und da frage ich dich, wie hast du das ausgehalten?
Ja, man merkt jetzt wirklich, man ist an dem Punkt, es reicht, man kann es nicht mehr sehen. Es ist wirklich, das Gefühl, machst du den Fernseher an und schon wieder ist irgendein Duell oder Quadrell oder Kandidatenbefragung. Ich hab mir sogar Robert Habeck bei Stefan Raab angeguckt. Das war auch kaum auszuhalten.
Sogar Raab kann dich nicht mehr unterhaltsam.
Nee, es lag nicht an Robert Habeck, muss man dazu sagen.
Ah, okay.
Es war wirklich schon lustig. Raab hat ja da diese Songs geschrieben über die jeweiligen Parteien, Wahlkampfsongs, und hat auch den Text teilweise mehrfach erklärt, bis Habeck dann auch irgendwann gesagt hat, ja, ich habe es schon beim ersten Mal verstanden. Also das fand ich eigentlich ganz lustig, dass Habeck so lustig schlagfertig wurde irgendwann. Oder zum Beispiel hat Raab dann darüber philosophiert, warum denn Angela Merkel jetzt nochmal auf große Tour geht. Also es ging darum, dass Spitzenpolitiker vielleicht zu schlecht bezahlt werden, hat Raab gefragt, weil ja Merkel jetzt auch ein Buch schreibt und auf Tour geht. Und da hat Habeck gesagt, ja, ich glaube jetzt nicht, dass sie das wegen des Geldes macht. Ich meine, sie sind ja auch wieder da. Geht mich nichts an, aber.
Na, hat er recht, hat er recht.
Hat er einen Punkt.
Ja.
Ja, das habe ich geguckt. Dann habe ich mir das Quadrell am Samstag bei RTL angeguckt, was ja auch herrlich RTL-ig war. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Also ich habe es im Nachgang bei YouTube morgens, Sonntag war es, ne? Und gestern Morgen, Montag, Montagmorgen habe ich es mir dann bei YouTube angeguckt, aber nur so streckenweise. Und ich kann das nicht. Es geht nicht. Ich kann das nicht. Ich habe es wirklich probiert, aber ich kann es nicht.
Aber was genau kannst du nicht?
Ich verliere da so schnell das Interesse, wenn das abdriftet von politischen Themen dann, was mich dann auch interessiert, zu persönlichen Ebenen. Wenn dann immer wieder quer verglichen wird. Immer gucken, was die anderen schlechter machen oder so, und dann erstmal an und dann das eigene Gewollte so ein bisschen hinten runterfallen lassen. Das nervt mich manchmal.
Was ich trotzdem interessant fand, waren die Stellen über Steuerpolitik und Gegenfinanzierung. Dann fand ich interessant, dass, da kann man nämlich mal zu Weidel kommen, die ja auch immer gemerkt hat, jetzt fragen Sie mich doch mal was Inhaltliches. Und wenn sie dann mal was Inhaltliches gefragt wurde, hatte sie gar keine Antwort. Also das nicht schon sehr unterhaltsam. Also Beispiel, relativ am Anfang hat sie auch irgendwie dreimal gesagt, also ich würde wirklich gerne jetzt hier über Inhalte reden. Dann hat Frau Atalay gefragt, wie viele Bundespolizisten man denn bräuchte, um die ganze Grenze zu schützen.
Ja, die Szene habe ich auch gesehen.
Da hat sie gesagt, ja, da müssen Sie die Bundespolizei fragen. Keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Bin Politikerin. Ich denke, ja gut, also entweder fragt man dich jetzt inhaltlich was oder nicht. Und wenn dir das so wichtig ist, hättest du ja schon mal die Bundespolizei fragen können. Also entweder oder hinten raus, fand ich auch eine Top-Szene, da haben sich irgendwie Habeck, Merz und Scholz um die richtige Wirtschaftspolitik gestritten. Jeder irgendwie seine Meinung gesagt. Und dann hat Jauch versucht, Weidel reinzuholen. Das war so eine kurze Pause. Und dann hat er gesagt, Frau Weidel. Und sie so, was denn? Ja, wollen Sie nicht auch was dazu sagen? So,
Und genau so geht's mir dann auch bei den Diskussionen. Ich bin dann auch irgendwann weg, gedanklich.
Herr Hector, was denn?
Ja, bitte, was geht's?
DJ Ötzi, ja, der ist ja jetzt beim Super Bowl.
Ja, mit Sweet Caroline. Hey Baby. Ja, das ist es ja. Manchmal musst du ja einfach nur das Thema vorgeben und da bewegen sich Politiker auf gefährliches Glatteis.
Noch und lustiger das war das dann, aber in der Sendung
und
davor.
Und da steht dann manchmal für sich, weißt du? Da musst du nicht nochmal nachhaken oder provozierend fragen, sondern inhaltliche Nicht-Existenz, egal bei welcher Partei, das sagt ja viel mehr aus, als wenn du irgendjemanden provozieren willst, finde ich.
Ja, das finde ich auch. Das ist auch gut rübergekommen. Vor allem auch in dieser, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, Donnerstag war das, glaube ich, im ZDF, diese Bürger fragen die Kandidaten. Gab es gestern Abend auch nochmal in der ARD das Format. Und Donnerstag fand ich da sehr schön, wie ein Unternehmer war er, glaube ich. Nee, Altenpflegeheimbetreiber, glaube ich, sowas. Alice Weidel zum Thema Pflege auseinandergenommen hat und gesagt hat, ja, ich habe ihr Programm gelesen, da steht nichts drin, wie das funktionieren soll und so weiter und so fort. Und sie dann einfach sauer geworden ist und ihn beleidigt hat. Das fand ich schon auch top.
Das haben sie doch auswendig gelernt.
Ja, genau. Ich glaube, sie haben das auswendig gelernt.
Okay. Ja gut, da hat sich jemand vorbereitet.
Ja, also ich hätte das auch auswendig gelernt, wenn ich mich beworben hätte, ich möchte da an dieser Sendung teilnehmen, dann lese ich ja im Idealfall die 4 Parteiprogramme, um darauf vorbereitet zu sein, wem ich welche Frage stellen könnte.
Ja.
Ja, Vorbereitung nennt man das.
Ja, ja, bin ich, ja, sage ich auch. Das ist dann Vorbereitung. Da ist man einfach vorbereitet. Also wir hatten ja im Büro hatten wir ja auch mal so unsere Tendenzen aufgeschrieben. So, wo bewegen sich die Parteien hin prozentual? Kannst du dich noch daran erinnern, wie dein Bild ungefähr aussah?
Ich glaube, nicht der Realität entsprechend. Ich glaube, ich habe ganz anders. Also, weil das muss man ja auch mal sagen, das finde ich auch fast ein bisschen langweilig. Muss man mal an das gesamte wahlberechtigte Deutschland appellieren. Also, wenn sich in den Umfragen einfach gar nichts ändert seit Dezember, dann hätten wir uns den ganzen dummen Wahlkampf auch sparen können. Also, weißt du, ja, diese ganzen richtig. Quatschsendungen, Habeck, der jetzt mit Frauke Ludowig kocht, Olaf Scholz, der mit irgendwelchen TikTokern und Influencern da rumhampelt, Friedrich Merz, der versucht, sich bürgernah zu geben. Also, das alles hätten wir uns doch auch sparen können, hätten wir auch direkt wählen können, wenn sich an den Umfragen eh nichts ändert. Also, ich erwarte von Deutschland zumindest, dass irgendwas passiert, irgendwas Überraschendes, ist ja nichts passiert. Die FDP steht immer noch bei 4-5. Klar, die Linke hat 2% zugelegt, aber das ist jetzt auch keine große Veränderung. BSW steht auch bei circa 5 und SPD, Grüne und Union sind eingefroren seit Dezember.
Ja.
Das ist doch super langweilig. So. Also ich bin wirklich enttäuscht von diesem Wahlkampf.
Aber meinst du nicht, dass, du hast ja selber letzte Woche gesagt, dass die 30% unentschlossene Wähler, dass das wirklich das Zündlein an der Waage ist, also gerade bei den kleinen Parteien?
Ja, also ich glaube auch, das Spannendste wird wirklich sein, wer die 5%-Hürde knackt, weil obenrum, ich erwähnte es ja bereits, ich glaube nicht mehr an die Aufholjagd des Olaf Scholz.
Ich glaube jetzt auch nicht, dass er irgendwie 15% nochmal zulegt.
Von den 30% Unentschlossenen müssten dann, glaube ich, auch alle 30% ihn wählen, um die 15% Aufholbares zu kompensieren. Aber ich denke, es gibt eine Person in Deutschland, die nach wie vor an die Aufholjagd von Olaf Scholz glaubt.
Die da wäre?
Olaf Scholz. Wer sonst?
Meinst du wirklich, der bleibt jetzt noch dran? Du musst es ja vermitteln.
Das ja, ist ja. Also wie Robin Alexander schon sagte, Wahlkampf besteht aus Autosuggestion. Weil wenn du dir nicht selber einredest, dass du es schaffst, dann hältst du die Scheiße nicht aus.
Das stimmt. Da gebe ich auch vollkommen recht. Das Ding ist nur, du kannst das ja in der Öffentlichkeit den Schein wahren. Aber setze dich zu Hause vor den Spiegel und sagst, da kommt noch was. In der letzten Woche, da sage ich euch, da kommt noch was. Da kommt ein ganz großer Knall.
Steht Olaf, richtet sich den Krawattenknoten. Oh ja, Baby. Die Unentschlossenen.
Das Momentum ist auf meiner Seite.
Nee, aber auch, man dachte doch, dass zumindest nach der Abstimmung der CDU mit der AfD irgendwas passiert. Also, aber nicht mal da ist irgendwas passiert. Weder ist die CDU, hat sie davon wirklich profitiert. Also sie stehen ja jetzt auch nicht bei 35, sondern immer noch bei plus minus 30. Noch ist sie runtergegangen, also sie steht auch nicht bei 25. Es ist alles eingefroren in diesem Bereich der Fehlertoleranz, der ja auch immer so 2%-Punkt ist. Also nichts passiert. Also das hätten wir uns wirklich sparen können, den ganzen Scheiß. Sei jetzt mal drastisch.
Ja. Und ich meine, das war ja der große Aufreger eigentlich so im Wahlkampf. Genau diese Abstimmung im Bundestag. Aber du musst ja auch mal holen, was soll sich da ändern? Also die Hälfte, 50%, die eh dann konservativ ist oder konservativ rechts, warum sollen die Meinung ändern bei so einer Abstimmung? So, und der Rest ist ja eh gegen die das wollten. So, dann verändert sich absolut nur unten was und das sind meiner Meinung nach ja die Linken, aber oben, was soll sich oben auch ändern?
Na, aber letztes Mal hat es ja zum Beispiel bei der CDU gereicht, dass Armin Laschet gelacht hat im falschen Moment, dass sich die bürgerlichen Konservativen von ihm abgewendet haben und SPD gewählt haben, also ein Lachen hat gereicht. Deswegen finde ich das schon interessant.
Ja, aber da würde sich ja dann im Endeffekt wirklich nur was zwischen CDU, AfD und vielleicht FDP ändern. Also in dem jetzt konkreten Fall mit dem Antrag, finde ich. Also es verschiebt sich ja nichts zwischen SPD und CDU in dem Fall. Weil die Leute, die das gut finden, die sind ja dann konservativ und sagen, wenn es dann nicht mit der AfD war, dann kommt, dann kann ich auch die AfD wählen.
Ja, aber wenn man sich das mal inhaltlich anguckt, um was es da ging, dieses Zustrombegrenzungsgesetz, also wo ist die SPD denn da inhaltlich weit von weg? Die haben halt, hatten halt keinen Bock mit der AfD da abzustimmen, aber wenn man sich das inhaltlich anguckt, da bin ich mir nicht sicher, da ist die SPD ja nicht wirklich weit weg. Ich finde halt nach wie vor ist es halt ein Unterschied, ob man das europarechtskonform umsetzen kann, was man da fordert, aber darum ging es ja nicht mal in dem Zustromsbegrenzungsgesetz um die Zurückweisung an der Grenze, weil da, das war ja ein Gesetz, jetzt tauchen wir wieder in die langweilige, tiefe Politik ein. Ich hoffe, du schläfst nicht weg.
Kann passieren.
Da ging es meines Wissens, ich hoffe, ich erzähle jetzt kein gefährliches Halbwissen, aber wenn ich mich richtig entsinne, war es folgendermaßen. Du musst ja, um ein Gesetz durchzubringen, 3 Lesungen im Bundestag muss es haben. Und das wäre sehr knapp gewesen, ein neues Gesetz jetzt zu machen mit den Zurückweisungen an der Grenze, das in den verbleibenden Sitzungswochen noch durch die 3 Lesungen zu peitschen. Hättest du irgendwie Sondersitzung, bla bla oder keine Ahnung. Es wäre auf jeden Fall nicht so einfach gewesen. So, dann hat aber die AfD tatsächlich im Innenausschuss ein Gesetz gefunden, was die CDU schon im November eingebracht hat in erste Lesung, das Zustrombegrenzungsgesetz. Und hat gesagt, ach, das war ja schon in der ersten Lesung. Dann können wir das ja jetzt einfach nochmal in zweite und dritte Lesung einbringen und setzen somit die CDU unter Druck. Und damit, weil die CDU dann unter dem Druck steht, ihr eigenes Gesetz nicht mit der AfD zu beschließen oder doch zu beschließen. Was dazu geführt hat, dass die CDU dann gesagt hat, bevor die AfD das auf die Tagesordnung setzt, setzen wir unser eigenes Gesetz lieber auf die Tagesordnung. Damit will ich aber nur inhaltlich sagen, das Gesetz ist aus dem November gewesen, hatte also mit der neuen Diskussion, da ging es natürlich auch um Migration, aber es hatte noch nicht diese Härteverschärfung, die Friedrich Merz dann erst dieses Jahr gemacht hat. Ja, so viel spannender Diskurs. Mal gucken, wie viele ausgeschaltet haben in dem Moment.
Ja, hoffentlich hören die das beim Autofahren, dass sie nicht einschlafen können, ne? Denkt an eure Mitmenschen. Ich verstehe. Komplexe Vorgänge in der Politik.
Es ist nicht alles so einfach, wie es scheint.
Nein, ist es auf jeden Fall nicht. Aber es ist momentan einfach großes Thema. Ich war am Wochenende im Saarland und war Samstagmorgen Kaffee trinken. Und auch in der Kaffeerunde ging es natürlich direkt um Wahlthemen. Du kommst aktuell natürlich nicht drum rum. Und abends in der Kneipe beim Bierchen genau das Gleiche. Auch andere Konstellationen. Trotzdem, es ist einfach Thema und ich bin froh, wenn jetzt gewählt ist, dann ist noch eine Woche, bespricht man das Ganze und dann kann es für mich auch mal erstmal wieder ad acta gelegt werden. Es gehört ja auch dazu, so ein Diskurs, aber mir reicht es dann auch irgendwann.
Bis wir dann im September wieder wählen, meinst du natürlich, ne?
Ja klar, bis wir dann wieder wählen. Alles, ich sag, mittlerweile ist in Deutschland alles möglich.
Das stimmt. Neu vor allem im September, weil Friedrich Merz keine Regierung zustande kriegt.
Ja.
Das Spannendste an der Wahl werden wirklich die Mehrheitsverhältnisse. Ja. Aber auch da geht es wirklich um die Parteien da unten. Ne? Ist eigentlich wie in der Bundesliga. Der Abstiegskampf ist spannender als die Meisterschaft.
Ich glaube, den Vergleich hat auch schon irgendjemand gebracht.
Ah, ja. Ich sage ja Fußballanalogien und Politik, man sollte es sein lassen.
Warum? Es ist doch treffend. Also manche Sachen kannst du ja wirklich.
Ja, klar kann man das immer. Die AfD ist auf dem rechten Flügel gut besetzt. Sowas kannst du ja immer machen, ne?
Ja, ja.
Aber, ja. Holt es dich ab?
Mich holt's ab, ja.
Hat dich denn abgeholt, wie RTL das ganze Duell den typischen RTL-Charakter gegeben hat? Mit solchen Fragen wie Opposition oder Dschungelcamp?
Nein, tatsächlich nicht.
Da fand ich auch wirklich die gemeinschaftliche Irritation aller Kandidaten schön.
Aussagekräftig, finde ich.
Also auch Friedrich Merz, der ja nie mit der Heute-Show spricht, weil sie ja kein seriöses Medium ist, der muss sich doch in dem Moment gedacht haben, also
Dann kann ich's auch mit dem Köster machen.
Ja, wirklich. Da dachte ich mir auch, also bevor ich jetzt gefragt, ich glaube, er hat doch sowas gesagt, also ich wundere mich über die Frage. Ja, also habe ja selbst ich seriösere Fragen gestellt als Opposition oder Dschungelcamp.
Da sollte RTL sich mal. Nee, da kannst du ja RTL eigentlich gar keinen Vorwurf machen.
Das meinte doch Jauch auch, glaube ich. Ja, wir sind hier bei RTL, Herr Merz.
Ja, ist echt so. Das muss man dann einkalkulieren. So eine Frage. Die muss man eigentlich noch irgendwo ausgraben.
Hinten raus kam ja auch noch eine Wer-wird-Millionär-Frage. Also herrlich. Der Show-Faktor war da.
Ja, wenn es denn unterhaltsam war. Wie gesagt, ich habe nur Ausschnitte gesehen und mich haben sie nicht abgeholt.
Hast du denn gesehen, wie Günther Jauch das Museumsstück hat fallen lassen?
Nee.
Also er hat es geschafft, Friedrich Merz hatte ja vor 20 Jahren, vor fast 30 Jahren, diese berühmte Idee Steuererklärung auf dem Bierdeckel, was er da skizziert hat auch, auf eben jenen Bierdeckel. Und dieser Bierdeckel steht im Museum der Deutschen Geschichte, glaube ich, oder Haus der Geschichte. Und Günther Jauch durfte ihn extra für die Sendung hervorzeigen. Da haben sie ihn geholt, auch sehr RTL-ig, aber ne, Show. Und präsentierte ihn mit dem Wort, mir wurde gesagt, ich darf den Bierdeckel auch gar nicht anfassen. Und dann hört man nur so, war die Kamera woanders, man hört nur so ein Klacken. Und es scheint so, und Günther Jauch bückt sich so, weil ihm der Bierdeckel runtergefallen
ist. Ah, nee. Ja, das Museum hat zugeguckt und dachte sich nur, meine Fresse.
Meine Güte, der Jauch.
Wir wussten es eigentlich mit RTL, aber da ist wieder die Bestätigung.
Ja, also das waren so die Highlights im Duell, würde ich sagen.
Der gefallene Bierdeckel. Na, top. Bist du denn auch froh, wenn die Wahl jetzt am Sonntag stattgefunden hat? Klar, da ist natürlich im Nachgang noch ein bisschen was zu besprechen, aber bist du aber froh, dass das große Thema auch ein Ende hat?
Ja, also gut, das Lustige ist ja, in der Politik geht es immer weiter, aber wie gesagt, ja, diese Duelle und Wahlkämpfe, es reicht jetzt auch, oder?
Ja, voll.
Obwohl ich ja letzte Woche, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, habe ich ja eine SPD-Abgeordnete im Wahlkampf begleitet, Claudia Moll. Und da muss ich wirklich sagen, kann ich jedem nur empfehlen, das anzugucken, weil nicht wegen mir, sondern weil diese Frau einfach mit die lustigste und schlagfertigste Abgeordnete ist, die ich je begleitet habe.
Da gucke ich da mal nochmal rein, ich habe es noch nicht gesehen.
Mitte 50-Jährige, die seit 2 Legislaturperioden im Bundestag sitzt, gelernte Altenpflegerin aus Eschweiler. Das ist hier bei Köln im Rheinland, zwischen Köln und Aachen, könnte man sagen. Und die wirklich, die ist das Volk, könnte man sagen. Also da, die hebt sich wirklich wunderbar ab von, ich sag's jetzt mal überspitzt, den ganzen Juristen im Bundestag.
Die ist auch einfach mal ein bisschen lockerer.
Ja, genau, die ist lockerer. Also die hat mir auch, ich habe ja meine üblichen Witzeleien auch über Olaf und so gemacht. Und sie hat mir da auch immer nur auf die Schulter gekauft. Ach, das wird schon jung, mach dir keine Sorgen. Hat jeden mit einem freundlichen Moin begrüßt. Und dann waren wir zusammen im Haustürwahlkampf unterwegs. Solche Menschen bräuchte es mehr in der Politik. Das ist echt schade, dass es nur so wenige Unikate gibt.
Leute aus dem Volk, ne?
Ja, das klingt natürlich immer so auch leicht populistisch.
Ja, ja, absolut.
Aber es ist lustigerweise genau am Wochenende auch eine große Spiegelreportage über sie erschienen. Und da steht auch sehr treffend drin, dass Claudia Molls Beruf im Verzeichnis der Abgeordneten unter Sonstige geführt wird, weil es keinen eigenen Kategorie, also weißt du, die Kategorie Juristen ist sehr voll. Aber ja, so vereinzelte Berufe wie Altenpfleger, und das muss man ja sagen, Altenpfleger ist ja wirklich, oder Altenpflegerin ist ja wirklich ein Beruf, der im Querschnitt der Gesellschaft schon mal öfter vorkommt. Also während Juristen, würde ich sagen, überrepräsentiert sind.
Anscheinend ja in der Politik, ja.
Na, also nichts gegen Juristen, ne? Bin froh.
Nee, die braucht man auch.
Froh, gute Juristen an meiner Seite zu wissen in den ein oder anderen Fällen.
Die braucht man schon, die braucht man. Apropos juristisch, da würde ich jetzt den Bogen spannen zum sportlichen Teil unserer Sendung.
Wunderbar. Spannend.
Vielleicht hat der eine oder. Ja. Es ist eine Entscheidung bei Yannick Sinner raus. Hast du das mitbekommen?
Ja, und es ist ja wohl das Lächerlichste überhaupt.
Ich bin da voll auf deiner Seite. Ich verstehe es ganz und gar nicht. Also das ist echt, das ist eine Farce, finde ich. Und es regen sich ja mittlerweile, also alle Tennisspieler drüber auf. Weil es ist.
Auch zu Recht.
Ich verstehe auch die WADA nicht. Die WADA hat ja gegen dieses Urteil dieses.
Warte, also du erzähl erstmal jetzt kurz für alle, die es nicht mitbekommen haben, was passiert ist, bevor wir uns hier in die Einzelheiten vertiefen.
Ja, also Yannick Sinner wurde letztes Jahr, 2024, positiv getestet auf ein Steroid,
Clebuterol, glaube ich, oder so.
Ein androgenes Steroid, Clostebol.
Clostebol.
So, Yannick Sinner hat gesagt, sein Physio hatte eine Wunde, der hat sich das auf die Wunde gesprüht, dass es schneller heilt, und hat ihn da mit der offenen Wunde beziehungsweise mit dem Mittel massiert.
Mm.
Dann gab es die Internationale Agentur für Rechtschaffenheit im Tennis, ITIA, die haben gesagt, okay, wir glauben dir, du wusstest nichts davon, du hast nicht wissentlich gedopt, das war nur eine ganz geringe Menge, und haben ihn aus dem Verkehr gezogen. Ich weiß gar nicht, wie lange, einen Monat oder so, bis die gesagt haben, okay, Untersuchung ist abgeschlossen, du darfst wieder spielen, du hast nicht gedopt, das passt schon. So, dann daraufhin hat er auch die US Open gewonnen, jetzt auch im Januar die Australian Open. Das heißt, er hat weiter erfolgreich Tennis gespielt, ohne gesperrt zu werden. Da hat die WADA aber gesagt, wisst ihr was, das finden wir irgendwie komisch. Wir lösen uns von eurer Aussage oder von eurem Urteil und werden vom Europäischen Sportgerichtshof, dem CAS, werden wir gegen dieses Urteil quasi klagen. Und sie wollten quasi eine Dopingsperre, ja, wie kann man es sagen?
Erwirken
gegen Yannick Sinner, weil die der Meinung waren, der hat gedopt und es war auch eine positive Probe. Und wie in anderen Sportarten sollten wir ihn jetzt angehen. Und das war, glaube ich, die Anhörung von Yannick Sinner war für April geplant. Und dieser Schatten, der lag immer noch die ganze Zeit und es war immer noch Thema auf Yannick Sinner. So, und jetzt kam einfach so komplett überraschend, ja, die WADA und Sinner haben sich geeinigt auf 3 Monate Sperre. Und deswegen wird das Verfahren ausgesetzt beim KAS. Und ja, er hat jetzt 3 Monate Sperre und die läuft zufällig dann Ende Mai ab. Anfang Mai läuft die ab und Ende Mai ist das nächste Grand Slam, die French Open. Da kann er dann auch wieder mitspielen. Also er verpasst ein paar Turniere, auch ein paar Tausender-Turniere der ATP, wo es auch ein bisschen Geld zu gewinnen gibt, ein paar Ranglistenpunkte, aber so zum Grand Slam ist er dann auch wieder dabei. Ne? Da haben das wir ihn wieder
ist,
an Bord.
Ist ja ein glücklicher Zufall, ne? dass die 3 Monate jetzt genau zwischen den Grand Slams liegen. Also
Das ist, denke ich,
Zufall.
Also das ist Zufall. Da kann ja keiner was dafür, wenn das so ist.
Das ist ja kalendarisch, ne? Also wäre der French Open früher gewesen, dann wäre das, ne? Also da kann man halt nichts machen, ne?
So, und wenn man jetzt sich andere Fälle betrachtet, also ob da jetzt auch an den anderen Fällen was dran ist oder nicht, aber der Spieler vom HSV, Vuskovic, der wurde auch positiv getestet. Warum, weiß ich jetzt gar nicht mehr, welches Mittel oder welche Vorgehensweise er da benutzt hat. Auf jeden Fall wurde der, wie es normal ist, beim Anti-Doping gesetzt, erstmal für 4 Jahre gesperrt. Dann musst du eben selbst als Sportler beweisen, ich habe das nicht gemacht. Also du musst es wirklich beweisen. Und dann kann deine Sperre entweder aufgehoben werden oder in den meisten Fällen wird die verringert auf 2 Jahre. Also in vielen Fällen wird die auf 2 Jahre auch verringert einfach. Aber du bist eben trotzdem schuldig. So. Und der hat nämlich jetzt auch schon 2 oder ich glaube sogar 3 Jahre gekämpft und ist vor jede Instanz gegangen und hat alles verloren und bleibt einfach 4 Jahre gesperrt. Obwohl er von sich behauptet, ich bin unschuldig, ich habe nichts gemacht. Also genau Beweisführung kann ich jetzt nicht darlegen, aber der ist auf jeden Fall 4 Jahre gesperrt. Und so in dem Fall von Yannick Sinner im Tennis, der sagt, nee, das war nicht. Und nur weil diese unabhängige hier Rechtschaffenheit da sagt, okay, nee, passt, Yannick, wir glauben dir. Und dass der sich dann noch einigen kann mit der WADA, dass der nicht vor einen europäischen Sportgerichtshof gehen muss, also das ist schon sehr fragwürdig.
Nee, das ist gute Verhandlungstaktik.
Ja, von der Seite also, auf jeden Fall.
Wir haben ja gerade gesagt, man braucht auch gute Anwälte, die haben ja den Beweis.
Ja, gute Anwälte oder ein gutes Standing.
Ja, das auch. Nee, es ist wirklich, also ja, super albern. Also das ist ja genau das, was auch den Radsport eben so lange auch beschädigt hat. Jetzt gerade haben sie ja wieder seit ein paar Jahren ein besseres Image. Aber wenn du solche Sachen machst, das ist doch eine Farce. Und vor allem, eben wie du sagst, bei Doping geht es ja darum, bin ich entweder jetzt schuldig oder nicht schuldig. Und
ja.
Also wenn er unschuldig ist, dann kann er ja eigentlich auch keine Sperre akzeptieren.
So sehe ich das nämlich auch. Also für mich ist es ein offenes Schuldeingeständnis.
Ja.
Weil, ja, wenn das im Raum steht, und das hat ihn ja auch also es ist ja immer wieder Thema. Und gerade wenn du so erfolgreich Tennis spielst, dann ist das immer wieder ein Thema. Und dann denke ich mir dann, wenn ich weiß, dass ich unschuldig bin, dann kämpfe ich bis zum Äußersten. So hast du immer dieser Flecken Doping auf deiner Jacke drauf. Das ist einfach
beziehungsweise
so.
Auf den Händen des Physiotherapeuten.
Ja, aber der ist ja jetzt auch weg. Da kann ja gar nichts mehr passieren. Also das hat mich irgendwie so auch ein bisschen erschüttert, weil ich mich da auch mal ein bisschen mit beschäftigt habe und wie schwer das ist, eigentlich deine Unschuld zu beweisen. Dass du sagst, okay, ich kann da nichts für, ich habe das nie genommen und das musst du so darlegen. Da gibt's ja auch die wildesten Ausreden in der Sportgeschichte.
Ja.
Jemand hat meine Zahnpasta kontaminiert. Hat da so Sachen, da gibt's so wilde Dinger. Und die ganzen Urteile und sowas, das ist ja auch frei verfügbar im Internet. zumindest in Deutschland, alles, was in Deutschland passiert bei der NADA, das kann man sich auch durchlesen. Das ist manchmal vogelwild.
Ich habe hier auch nochmal die Seite aufgerufen. Paolo Guerrero zum Beispiel durfte ein Jahr lang nicht spielen, obwohl er unschuldig war, wenn man sich das durchliest. Ich habe im Hotel aus einer Tasse getrunken, in der im Vorfeld wohl Coca-Tee serviert wurde. Die haben die Tasse nicht gespült und mir einfach neuen Tee eingeschüttet.
Ja,
ja, siehst du. Das Hotel ist schuld. Ah, dann natürlich auch top eine norwegische Skilangläuferin. Die Behandlung eines Sonnenbrands an der Unterlippe. Denn Clostebol, das Steroid, das ist also das gleiche, soll sich in einer Sonnencreme befinden, welches ihr vom Mannschaftsarzt verabreicht wurde. Die Behandlung eines Sonnenbrands an der Unterlippe.
Ich habe das aber auch wenn ich Skifahren bin, ich vergesse immer
die Unterlippe einzucremen.
Ja, ja, die Lippen. Das ist das einzige Problem, das ich habe, die Lippe. Und das mache ich nie. Und dann kaufe ich immer diesen das Lippenbalsam zu spät mit UV-Schutz. Und deswegen habe ich 3 davon zu Hause mittlerweile.
Das ist ja quasi ein Lippenbekenntnis jetzt.
So ist es. Ja, da gibt's wilde Ausreden.
Sollen wir noch eine? Ich guck mal, welche noch ein Highlight wäre.
Ja, guck mal bitte. Also da gibt's mit Sicherheit noch.
Ah ja, die hier. Da erinnere ich mich auch dran. Die fand ich damals schon top. Die Mountainbikerin Yvonne Kraft lieferte 2007 einen positiven Dopingtest ab. Gefundene Substanz Phenoterol. Aber auch da einfach Pech gehabt. Wirklich Pech gehabt. Denn das Asthma-Spray meiner Mutter ist explodiert. Ich stand daneben und habe die ganze Wolke eingeatmet.
Also bitte. Das ist echt. Okay, die habe ich noch nicht gehört. Die habe ich wirklich noch nicht gehört. War ausgestattet mit einem Zeitzünder. Dass sie genau weiß, jetzt muss ich daneben stehen.
Es klingt wie so ein der Klappentext von so einem schlechten Actionroman. Weißt du? Ja. Eigentlich führte Tanja ein ganz normales Leben. Doch als das Asthma-Spray ihrer Mutter explodiert, ist von einem Tag auf den anderen alles anders.
Auf einmal hat sie Radrennen gewonnen. Das Radmonster. Naja, das ist auf jeden Fall, um das Ganze nochmal in eine Klammer zu packen, fragwürdig.
Kurios.
Kurios, ja. Das waren auch wirklich, mehr Themen hatte ich nicht. Ich wusste ganz genau, dass der politische Teil sehr, sehr ausufernd sein wird.
Hast du schön einfach gemacht, ne? Hast den Idioten mal über Politik labern lassen hier. Ne?
Ja, nächste Woche nochmal und dann muss ich vielleicht auch nochmal nach Themen gucken.
Podcast, ein Traum.
Warte, ich guck mal. Ach doch, eine Sache habe ich noch. Und zwar habe ich jetzt in den letzten 2 Wochen, das ist weg vom Sport, weg von der Politik. Die letzten 2 Wochen habe ich jeweils einen Snap bekommen, ich dachte, das ist zweimal die gleiche Stelle, wo du in der Stadt stehst mit dem Mikro in der Hand. Ich habe zweimal den Snap bekommen und das zweite Mal war von meiner Frau. Die hat mich danach auch noch angerufen und meinte so, ja, ich habe den gesehen. Und ich so, ja, ich habe letzte Woche auch schon den Snap bekommen, dass der unterwegs ist da in der Stadt. Und dann meinte sie, ja, und dann kam so eine Jüngere, die kam so mit einem Klemmbrett auf mich zu und meinte, hey, willst du vielleicht bei uns mitmachen? Und deswegen, lass meine Frau in Ruhe. Deine Produktion soll meine Frau in Ruhe lassen.
Vor allem stelle ich mir das schön vor, wie sie angesprochen wird. Hast du Lust, 50.000 Euro zu gewinnen? 50.000, also bitte. Was soll ich denn? Da haben wir ja in der Portokasse liegen. Wir sind voll. Die Hectors hier.
Ich glaube, so wurde sie gar nicht angesprochen. Da ging es gar nicht um die Kohle.
Ja.
Sondern die wurde, glaube ich, angesprochen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Muss ich meine Frau fragen, ob ich das jetzt hier im Podcast drin lassen kann. Du siehst so nett und so schlau aus. Willst du vielleicht bei einer Gaming-Show mit? Also es ist gut. So kann man auch seine Kandidaten anlocken, ne?
Es klingt wirklich auch wie so ein schlechter Anmachspruch. Du siehst so schlau aus.
Ja. Hallo, du siehst aber schlau aus.
Keine Sorge, das sieht nur so aus.
Das habe ich doch auf dem Zettel stehen gehabt. Ich saß im Auto und musste herzhaft lachen.
Ja, ich habe gearbeitet.
Ja, ja.
Kannst du dir nicht vorstellen, ne?
Nee, das stimmt.
Apropos Arbeit, das sollte der Express-Redakteur auch mal machen.
Ja.
Aber stattdessen gibt es heute Folgendes. Ein Pärchen streift spätabends durch die Gassen von Paris, sagt der Mann. Schau mal da oben eine Sternschnuppe, du darfst dir etwas wünschen, sagt die Frau. Ich will dich heiraten, sagt der Mann. Ich glaube, es war doch nur ein Blitz.
Vielleicht jetzt so ein Blitzgeräusch und dann machen wir einfach Schluss.
Ja, der Express wirklich der einzige oder das einzige, das es schafft, dass man doch Politik wieder unterhaltsam findet.
Ja, ich wünsche dir eine schöne Wahl.
Dir auch. Euch Danke. Allen da draußen eine schöne Wahl. Und vor allem geht wählen.
Ja, das machen doch alle Hörerinnen und Hörer.
Ja, es sind ja Schlafis.
Deswegen. Sonst würden sie ja nicht einschalten.
Eben. Wenn ich übers Zustrombegrenzungsgesetz referiere. Tschüss.
Tschüss.
Schlag und Fertig ist eine Produktion von Flutlichtfilm in Zusammenarbeit mit Knacker Einfach. Neue Episoden gibt es immer mittwochs, überall dort, wo es Podcasts gibt.